Computerspiele entwickeln, professionell. Das klingt für viele wie ein absoluter Traumjob. Bis aus dem Traum ein Albtraum wird. Mit Computer- und Handyspielen macht die Unterhaltungsbranche mittlerweile mehr Geld als mit Filmen und Musik zusammen. Die Gaming-Industrie ist ganz großes Business. Aber der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Keschrau Beros ist für eine SWR-Doku abgetaucht in die Tiefen der Computerspielbranche. Er erzählt uns heute von aggressiven Chefs, unterdrückten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Branche, in der all das scheinbar ganz normal ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 31. März.
Wir sind bei Ubisoft in einem Großraumbüro in Frankreich. Ubisoft ist einer der größten Videospielentwickler der Welt. Und Jules arbeitet in diesem Großraumbüro und er erzählt von einem ziemlich krassen Moment. An einem Tag auf der Arbeit, da erlebt Jules etwas Unglaubliches, nämlich dass sein Chef regelrecht ausrastet, also er richtig durchdreht. Jules beschreibt uns hier einen Moment in einem Meeting, wo der Chef wohl mit so einem kleinen IKEA-Imbusschlüssel wirft. Und als er diesen Gegenstand wirft, da schaut er Jules in die Augen, sodass Jules glaubt, der Chef wolle ihn töten. Und er hat in diesem Moment dann nichts gesagt, seinen Kollegen auch nicht. Er ist auf die Toilette gegangen.
Das sind drastische Schilderungen, das, was euch Jules da erzählt hat. Warum hat er euch davon erzählt? Warum ist das wichtig?
Naja, das, was er da schildert, das steht exemplarisch für ein generelles Problem in der Branche. Das betrifft nicht nur Jules. Das wird alles derzeit juristisch aufgearbeitet. Also im laufenden Prozess gibt es noch kein Urteil. Aber das, was Jules uns erzählt hat, ist glaubhaft. Und wir halten es für so gravierend und wichtig, es hier darzustellen.
Wer ist dieser Jules und wie ist er in diese Situation geraten?
Jules hat in seiner Kindheit, sagen wir im weitesten Sinne, Identitätsschwierigkeiten gehabt, Probleme gehabt, sich einzugliedern in die Gesellschaft. Er wächst als Mädchen auf, fühlt sich aber nicht als solche. Als er 5 ist, wird er auch sexuell missbraucht. Die Folgen davon sind Depressionen, Probleme mit der eigenen Sexualität. Und somit findet quasi Jules Zuflucht aus dieser Welt, die für ihn so unmöglich scheint, eben in diesen Spielewelten. Und einer dieser Lieblingsspiele ist eben dieses Heart of Darkness.
L'histoire d'un enfant qui voyage dans un univers un peu parallèle pour aller sauver son chien.
Heart of Darkness ist so, wie man das früher genannt hat, ein zweidimensionales Jump'n'Run. Also Jump'n'Run sind so Spiele, wo die Figur von links nach rechts und von rechts nach links läuft. Also so die klassischen, so alten Mario-Spiele, die man kennt. Und die Hauptfigur dieses Spiels ist eben ein Junge mit dem Namen Andy. Und dieser Andy versucht eben, einen Hund zu retten, der von so dunklen Schattenfiguren entführt worden ist.
Particulièrement sur ce personnage-là.
In diesem Spiel findet er Zuflucht, weil auch die Hauptfigur dieses Spiels Schwierigkeiten hat mit der Welt da draußen und eben in diese Traumwelten flüchtet. Und er sagt, dass er in diese Videospielwelt auch geflohen ist, um sich selbst zu retten. Er hätte ansonsten nicht überlebt.
Es wäre kompliziert, de vivre de manière générale.
Jules möchte ein sogenannter 3D-Artist werden. Das ist so jemand, der diese 3D-Objekte in Videospielen baut. Also muss man schon sehr viel können, Programmierkenntnisse haben, man muss mit diesen Tools umgehen können. Es ist ein sehr kunstvoller Beruf natürlich, weil es auch darum geht, dass man so eine bestimmte Ästhetik versucht irgendwie einzufangen, dass man versucht irgendwie auch Objekte in Räumen auch zu sehen. Also du brauchst irgendwie so ein räumliches Denkvermögen auch so als 3D-Künstler. Und 3D-Künstler sind heutzutage noch viel, viel wichtiger als damals. Ich habe gerade vorhin gesagt, das waren so 2D-Jump'n'Run, dieses Heart of Darkness. Konkret heißt das, wie die andere Seite von Andy, die der Hauptfigur aussieht, ist nicht so wichtig, weil wir sehen ja eh nur, wie er von links nach rechts läuft. Und das ist heutzutage eben nicht so. Heutzutage ist wirklich alles, was du in Videospielwelten siehst, in diesen 3D-Spielen, eben dreidimensional. Das heißt, die Hauptfigur muss sie von allen Seiten angucken können, dieses Objekt. Sei es zum Beispiel ein Blumentopf, der da irgendwo rumsteht, oder ein Stuhl. Und das ist dann etwas, was eben so ein 3D-Artist macht. der baut 3D-Objekte, der programmiert sie. Und Julie wollte eben ein 3D-Artist werden und ist an ihm auch einer geworden. 2014, da wird er beispielsweise von einem Studio in Tokio rekrutiert. Da fliegt er also nach Tokio, um dort zu arbeiten.
Jules kommt da also an, in einem fremden Land, auf einem anderen Kontinent. Wie ist das denn erstmal, als er da ankommt?
Erstmal natürlich wahnsinnig aufregend. Das ist Japan, es ist Tokio, das ist da, wo er irgendwie auch sein wollte. Und er freut sich da irgendwie in diesem Studio zu sein.
Avec des développeurs japonais, c'était vraiment hyper cool.
Aber was er dann auch relativ schnell eben merkt, ist, dass es halt eben auch nicht so einfach ist. Weil in so einem Videospielunternehmen irgendwie zu arbeiten, bedeutet oft auch eben in einer Arbeitskultur zu arbeiten, die vielleicht ein bisschen desillusioniert, wie ich mir das zum Beispiel damals vorgestellt habe, als Kind war es immer so, das muss ja richtig toll sein. Also ich spiele den ganzen Tag Videospiele und habe Spaß mit meinen Freunden und zwischendurch spiele ich Mario Kart und dann entwickeln wir weiter Videospiele. Das ist ja wirklich, also Heaven on Earth so. Und es passiert eben ganz vielen Menschen, dass sie dann plötzlich in diese Industrie kommen und merken, Moment mal, das ist tatsächlich eine Industrie. Und das ist auch das, was Jules dort erlebt.
Und wie erlebt er das? Wie zeigt sich das für ihn?
Jules erlebt in Japan, in Tokio, in diesem Studio zum ersten Mal Crunch. Crunch ist so ein Begriff aus der Videospielindustrie, der bezeichnet so ein bisschen die letzte Entwicklungsphase eines Videospiels, weil es unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt herauskommen muss. Also, wir haben beispielsweise Januar 2025, das Spiel soll Mitte des Jahres 2025 erscheinen. Aber wir haben so viel Arbeit noch eigentlich vor uns, wir bräuchten eigentlich bis Ende 2025. Das geht aber nicht, das Ding muss raus Mitte 25, weil alles Mögliche dran hängt. Das heißt, komme was wolle, es muss erscheinen. Und das ist dann Crunch, weil du dann in 6 Monaten eben sehr, sehr viel mehr arbeiten musst als vorher und in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel leisten muss. Jules hat uns erzählt, dass er damals in Tokio, dass es da Zeiten gab, wo er bis 1 oder 2 Uhr nachts im Büro geblieben ist und gearbeitet hat. Und er hat Kolleginnen beobachtet, die auf dem Boden geschlafen haben oder auf ihren Schreibtisch. Diese Crunch-Zeiten, diese Überstunden sind oft nicht welche, die von der Führung oder vom Management irgendwie angekündigt werden. Also die sagen nicht, Leute, wir müssen jetzt alle mehr arbeiten, sondern es wird quasi von dir ein bisschen erwartet, weil du musst ja ein Spiel fertig machen. Und wie machst du dieses Spiel fertig? Na, indem du einfach mehr reinhaust und mehr arbeitest. Und dadurch, dass die Leute, so wie Jules beispielsweise, mit sehr viel Leidenschaft in diesem Beruf auch drin sind, also die sind nicht zufällig in der Videospielindustrie, sondern die sind dort, weil sie Videospiele lieben, weil Videospiele was für sie bedeuten. Es ist dann auch nichts etwas, wozu sie groß gezwungen werden müssen. Sie wollen gute Spiele machen. Sie wollen, dass da Spiele produziert werden, die die Fans irgendwie auch lieben. Das heißt, die machen das oft auch, ohne dass das explizit angekündigt werden muss. Und dann ist es halt so, dass du dann irgendwie übernächtig dann im Büro bist, dass du dann irgendwie teilweise auch dann deine Wochenenden ausfallen lässt und ins Büro gehst, dass du vielleicht von zu Hause irgendwie weiterarbeitest, dass du dich dabei schlecht ernährst, wo du zwischendurch dir vielleicht einfach irgendetwas reinhaust schnell, um dann möglichst schnell wieder weiterzumachen. Du ignorierst Familie und Freunde, du triffst keine Freunde mehr nach dem Feierabend, weil es keinen Feierabend mehr gibt. Wenn du eine Familie hast, lässt du sie so ein bisschen zurück. Wir erleben ja auch in unserem Film eine andere Figur, die auch erzählt, dass sie in der Zeit in einer der Videospielfirmen auch Burnouts erlebt hat, mehrere, 3 hintereinander. Also es hat ganz, ganz viele Konsequenzen, eben dadurch, dass die Leute dann mehr arbeiten einfach.
Wenn das auch so einen eigenen Namen hat, wusste Jules das vorher? Und falls ja, wie hat es sich dann trotzdem angefühlt, als er es wirklich erlebt hat?
Für Jules war das eine Neuigkeit.
Es gab den Gap kulturell, es gab... Et puis ouais, il y avait les conditions de travail dans la boîte qui étaient un peu bizarre.
Er dachte irgendwie, das sind einfach kulturelle Unterschiede, weil er war ja gerade in Japan, das war sein erster großer Job in so einem Spielestudio.
Ja, und von Japan weiß man ja eh, dass die so ein bisschen eine andere Arbeitskultur haben, ne? Viel mit Überstunden und so. Mhm.
Genau, er dachte vielleicht, das ist einfach eine andere Arbeitskultur, so ist das halt hier drüben. Und da kommen wir eben auch zu einem ganz wichtigen Punkt. Nämlich, dass über Crunch, das so gut wie gar nicht sonst gesprochen worden ist früher. Es gab, weil es auch sowas wie Videospieljournalismus nicht so richtig gegeben hat. Also so investigativen Videospieljournalismus. Einer, der über ich teste Videospiele und sage, wie viel Spaß sie machen, irgendwie hinausgeht. Und zu der Zeit eben, als 2014, als eben Jules da in Tokio gewesen ist, da war das für ihn neu. Er ist offenbar dem noch nie begegnet vorher.
Und wie reagiert er darauf?
Er hat natürlich große Schwierigkeiten damit. Vor allem natürlich, wenn du eine Person bist, der das einfach irgendwann auch zu viel wird, die eben diese Arbeitsbelastung auch nicht aushält, selbst wenn sie es vielleicht aushalten wollen würde. Und das wollte eben Jules damals nicht.
Also das heißt, er geht?
Das heißt, er geht, genau.
Wo geht er dann hin?
2017, also so 3 Jahre später, da geht er nach Frankreich zurück in sein Heimatland, um eben einen neuen Job anzutreten, einen, bei dem er wieder mit sehr großen Hoffnungen reingeht, nämlich einen Job bei seinem Traumarbeitgeber Ubisoft. Ubisoft ist einer der größten, wichtigsten Videospielunternehmen der Welt, mit Hauptsitz eben in Frankreich, gegründet damals von Yves Guillemot und seinem Bruder oder Brüdern, aber Yves Guillemot ist der CEO. Und Ubisoft ist bekannt für so ganz große Open-World-Spiele. Das sind riesige Spiele, die sehr viele Videospiel-Fans kennen, also Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, also diese ganz, ganz großen Spiele. Also wenn du ein Spiel wie Assassin's Creed beispielsweise durchspielst, das habe ich mal gemacht, dass ich am Ende bei den Credits mal dran geblieben bin. 20 bis 30 Minuten laufen da die Credits ab. Da sind tausende Leute, die an so einem Ubisoft-Spiel über viele, viele Jahre hinweg beteiligt sind.
Und jetzt arbeitet Jules für Ubisoft, seinen Traumarbeitgeber, hast du gesagt. Wie ist das da für ihn? Wie sieht für Jules der Start in seinem neuen Job aus?
Erstmal wird Jules mit ganz offenen Armen natürlich empfangen, weil bei so großen Unternehmen wie Ubisoft ist natürlich dieses Onboarding sehr professionalisiert.
Bienvenue dans la grande famille Ubisoft. On m'avait offert des goodies, un livre en fait. En plus, à l'époque, c'était.
Das heißt, du wirst begrüßt mit so einem Goodie-Paket. Da ist dann zum Beispiel so ein Buch drin, wo das 30-jährige Firmenjubiläum gefeiert wird. Das ist aufwendig gestaltet, sieht toll aus. Man freut sich irgendwie dabei zu sein.
Culture d'entreprise.
Man freut sich dann irgendwie sagen, hey, ich bin Teil dieser Kultur, mein Name wird auch in einem Videospiel von Ubisoft ganz hinten stehen, einer von Tausenden.
J'aurai mon nom dans les crédits d'un jeu Ubisoft.
Er begegnet dort relativ kurz, nachdem er diesen Goodiebag entgegennimmt, dem Kreativchef Serge Hasquet. Serge Hasquet ist damals für so ein Weltraumspiel verantwortlich, für so ein VR-Videospiel. Und zu der Zeit, da ahnte Jules natürlich noch nicht, was noch folgt. Serge Hasquet, das ist eine Person, die wichtig wird in unserer Geschichte. Und die andere Person, die wichtig ist, ist Guillaume Patrou. Das sind so zwei Leute, über die er auch sehr oft erzählt und über die Begegnungen mit ihnen. Und er kommt in eine Situation, in der er wahnsinnig verunsichert ist, weil er, ich glaube, eben einer Kultur ausgesetzt ist, die er so nicht erwartet hat. Was bei Jules noch wichtig ist zu wissen, ist, dass Jules ein Transmann ist. Als er damals bei Ubisoft gearbeitet hat, da ist er noch als Frau aufgetreten.
C'est une femme avec des cheveux très très longs.
Das heißt, er hat sich oft auch, um zum Beispiel Unsicherheiten irgendwie zu überspielen, hat er sich besonders hyperfeminin zum Beispiel gezeigt. Das haben dann seine Kolleginnen zum Anlass genommen, eben auch darauf zu reagieren.
J'avais un collègue qui regardait mon Facebook régulièrement et puis ouais, il y a eu des remarques sur comment je
m'habille. Also eben über Stunden hinweg sexistische Witze, wo dann seine Kollegen gesagt haben, das ist natürlich nur Spaß, wo er aber sagt, naja, ich fand sie eigentlich ziemlich frauenfeindlich.
Und hast du dafür Beispiele, zum Beispiel für die sexistischen Bemerkungen, was wurde da gesagt?
Jules hat uns beispielsweise einen Witz erzählt, einen Witz in Anführungszeichen, weil ich verstehe den ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber er ist sehr krude. Da hat nämlich einer der Game Director, Guillaume Patrou, hat ihm gesagt, eine Videospielproduktion sei wie eine schwangere Frau. Jeder gratuliert dir, aber niemand weiß, wie oft du schon gefickt worden bist. Es ist einfach sehr derb und Quatsch einfach. Ich glaube, was man da eben merkt, ein Game Director ist halt so jemand, der über dir steht, ist halt dein Chef und der benutzt er zum einen immer solche Worte, solche weirden, kruden Vergleiche, die halt natürlich auch als sexistisch irgendwie auch lesen kann. Man sagen kann, naja, das ist natürlich ein komischer Witz, den keiner versteht, aber Guillaume lacht halt so. Und Jules versucht sich eben gegen diese sexistischen Witze auch zu wehren, wird aber oft als Spielverderber abgestempelt und von den Kollegen gemieden hat, wie es so ist. Ne? Also wenn du dann plötzlich sagst, naja, also witzig fand ich den gerade nicht, ich fand den ehrlich gesagt richtig ziemlich sexistisch. Also er hat versucht, sich auch schon dagegen zu wehren, aber es hat offenbar nicht so richtig funktioniert. Es ist so, dass es nicht nur bei ein paar Witzen bleibt, also quasi wörtlichen Angriffen in Anführungszeichen, sondern dass er auch physisch auch Sachen erlebt. Und Jules erlebt seinen Chef Guillaume, wie er teilweise sehr aggressiv auftritt. Also dieser Game Director, Guillaume Patrou beispielsweise, eine zentrale Figur in Jules Erzählung. Er tritt mit voller Wucht gegen einen Ball. Er schreit, er tritt gegen Wände, er schlägt auf einen Schreibtisch. Er wirft einen Ikea-Imbusschlüssel. Er hat eine Peitsche und macht sich dann einen Spaß draus, sie direkt neben Jules und seinen Kolleginnen zu schwingen. Und manchmal, da spielt er eben auch mit einem Messer oder einem Feuerzeug herum und mitten im Großraumbüro zündet er dann einfach Dinge an. Er schreit im Büro herum und immer wieder wirft er auch Gegenstände nach seinen Mitarbeitenden. So hat es uns zumindest Jules erzählt.
Das sind natürlich echt harte Vorwürfe gegen Guillaume Patrou. Was sagt der Guillaume Patrou zu den Vorwürfen?
Wir haben natürlich wie in jeder Arbeit von uns versucht, die Menschen zu konfrontieren, ihnen auch eine Möglichkeit zu geben, sich zu äußern und zu reagieren auf das, was Jules da auch uns erzählt hat. Aber da kam keine Reaktion.
Jules erzählt von Bedrohungssituationen im Großraumbüro oder auch von einer frauenfeindlichen Stimmung. Dabei war das doch eigentlich sein absoluter Traumjob. Wie geht er jetzt damit um?
Du bist natürlich wahnsinnig desillusioniert dann. Mm. Also du hast das jetzt zweimal erlebt. Einmal bist du in Japan, wo du das erlebst und denkst, das ist einfach nur eine kulturelle Sache. Und dann bist du in einem der wichtigsten, größten, namhaftesten VideospielentwicklerInnen in Frankreich zurück in deiner Heimat und erlebst das Ganze nochmal, aber irgendwie doppelt und dreifach so schlimm, weil es dann plötzlich auch an dich selbst rangeht. Es geht um deine Persönlichkeit und die Person, die du gerade bist. Das ist natürlich wahnsinnig desillusionierend. Mm-hmm. Das Gute da ist bei Jules, dass er das auch gesehen hat, dass das schwierig ist, dass er quasi in einem toxischen Teufelskreis gefangen ist, wodurch er eben angefangen hat, diese Vorfälle auch zu dokumentieren. Jules hat erzählt, dass er angefangen hat, Screenshots anzufertigen von der Kommunikation und dass er damit auch in die Personalabteilung gegangen sei, um zu sagen, hey, seht her, ich habe ein Problem. Er hatte wohl gehofft, dass sich die Personalverantwortlichen darum kümmern. Aber Jules zufolge kam da einfach nichts und man habe ihm eher signalisiert, er könne ja woanders hingehen und den Laden verlassen. Jules hatte also den Eindruck, dass es da eben niemanden gibt, der für ihn spricht und an seiner Stelle die Vorgesetzten konfrontiert.
Also Jules stößt da offenbar auf kein Verständnis. Stattdessen wird ihm im Prinzip nahegelegt zu gehen. Wie entscheidet sich Jules?
Er kann seinen Vertrag verlängern, er kann auch weiter bei Ubisoft bleiben. Er lehnt diese Vertragsverlängerung ab und verlässt den Laden, weil er in so einem Umfeld einfach nicht mehr arbeiten will. Und er hat dann auch gesagt, so seitdem hat er auch keinen Fuß mehr reingesetzt in ein Videospielunternehmen. Zweimal hat er sich da so verbrannt, das zweite Mal heftiger noch als das erste Mal, dass er einfach auf diese Industrie, auf diese Traumfabrik in Anführungszeichen, keine Lust mehr hat.
Et à partir de là, j'ai plus jamais remis les pieds dans une entreprise de jeux vidéo.
Zoomen wir mal raus. Das, was da passiert ist, sowohl in Frankreich als auch in Japan, sind das Einzelfälle oder inwiefern ist das, was Jules da berichtet, verbreitet in der Gaming-Branche?
Das ist kein Einzelfall. Wir haben für unseren Film mit mehreren Menschen über den Druck und die teilweise krassen Arbeitsbedingungen in der Branche gesprochen. Zumindest innerhalb der Industrie ist es schon länger bekannt. Irgendwann im Sommer 2020, da wird das dann auch tatsächlich ein Thema in der Community, auch ganz groß in Twitter. Da entsteht dann sowas wie eine, in Anführungszeichen, MeToo-Welle, auch in der Videospielindustrie, wo Leute sich melden und sagen, hey, ich habe auch solche Probleme erlebt. Ich erlebe auch Machtmissbrauch an meinem Arbeitsplatz. Ich erlebe auch Crunch an meinem Arbeitsplatz. Das wird zum richtigen Thema. Man findet da auch in der Zeit, auch auf Twitter, dann plötzlich auch sehr viele Leute, die sich auch dazu äußern, die auch sagen, hey, ich habe sowas Ähnliches erlebt. Und es ist ja, wie so oft bei solchen Fällen von Machtmissbrauch, egal ob der Videospielindustrie, in der Musikindustrie, in der Filmindustrie, Filmindustrie. Mhm. Es braucht halt Menschen, die mutig genug sind, nach vorne zu treten und das einmal auszusprechen, bevor die Türen sich öffnen und andere da mitgehen und sagen, okay, ich habe das auch erlebt, ich bin da offenbar nicht alleine. Und das ist in der Videospielindustrie eben Anfang der 2020er eben auch nicht anders gewesen.
Mhm. Okay, also das Ganze fängt auf Social Media an, auf X, damals noch Twitter. Bleibt das im Internet oder wird da mehr draus?
Da wird auch mehr draus.
French video game company Ubisoft has seen its share prices tumble as markets open this Monday. It's been dealing with what's been described as toxic staff behavior in the workplace.
Ubisoft hat so um die 16.000 MitarbeiterInnen und mit einigen kracht's gewaltig. Mehrere Frauen haben leitenden Entwicklern sexuelles Fehlverhalten und Machtmissbrauch vorgeworfen und damit für viel Aufsehen gesorgt.
The company announced this weekend that three of their top executives will be stepping down. That's their Creative Director Serge Asgrin, the CEO of their Canada office, Yanis Mala, and Cecile Cornet, the Global Head of HR.
Auch Jules wird rechtlich aktiv. Er schaltet eine Anwältin ein, mit der wir ja auch gesprochen haben, Maud Becker. Und gemeinsam mit ihr und anderen Leuten klagt er mehrere Top-Manager bei Ubisoft an. Unter anderem eben Serge Asgrin, von dem wir gehört haben, und Guillaume Patrou. Mhm. Jules ist einer der Nebenkläger in diesem Prozess und der Prozess sollte eigentlich jetzt schon im März beginnen, ist aber mit kurzfristig auch verschoben worden auf den Juni. Also es wird noch ein bisschen Zeit verstreichen, bis es da so richtig losgeht.
Dieser MeToo-Skandal in der Gaming-Branche, der hat also Konsequenzen. In dem Prozess müssen sich mehrere Manager verantworten und infolge des Skandals haben mehrere Manager das Unternehmen Ubisoft verlassen, darunter Asquette und Patrou. Was wird den Männern vorgeworfen?
Maud Becker sagt, dass es im Fall Ubisoft um Einschüchterung geht, um psychische Gewalt, um systematische sexuelle Belästigung. Im Falle von Ubisoft, da bestehe eben eine große Herausforderung darin herauszufinden, inwieweit die Personalabteilung, von der wir vorhin gehört haben, darüber informiert war und weshalb dort geschwiegen worden ist. Der Anwältin auch geht es mehr als nur um zwei Personen irgendwie herauszuheben und zu sagen, hey, ihr beide habt was Schlimmes getan, wir wollen jetzt gegen euch vorgehen. Maud Becker geht es darum eben zu sagen, das ist ein systematisches Problem, dass sexuelle Belästigung bei Ubisoft eben System hat. Und zwar eben nicht nur, weil zwei Personen das gemacht haben und irgendwie beteiligt gewesen sind in dieser toxischen Arbeitskultur, zwei Personen, die Jules auch hervorgehoben hat, sondern eben auch, dass diese zwei Personen jahrelang das machen konnten, offenbar geschützt von den obersten Spitzen des Unternehmens und ganz, ganz oben eben dem CEO Yves Guillemot. Und der muss stellvertretend irgendwie eigentlich Rechenschaft ablegen und Verantwortung übernehmen. Mhm. Nämlich zu sagen, hey, warum ist das eigentlich möglich gewesen? Mhm. So, und Maud Becker will eben diese Spitze auch erreichen.
An dieser Stelle ist nochmal ganz wichtig zu betonen, es handelt sich da bisher um Vorwürfe. Es gibt noch kein Urteil. Was sagen Patrou und Asquette zu diesen Vorwürfen?
Also wir haben Guillaume Patrou mehrfach um eine Stellungnahme gebeten, jedoch keine Antwort erhalten. Wir haben sonst auch alle Beschuldigten um eine Stellungnahme gebeten. Serge Asquets Anwalt hat uns gegenüber die Anschuldigungen dementiert. Sie seien alle falsch. Sein Mandant habe nichts davon getan, weshalb er die Belästigungsvorwürfe im Gerichtsprozess anfechten werde. Andere Beschuldigte, die wir angesprochen haben, die haben auf unsere Anfragen nicht reagiert.
Und was sagt eigentlich das Unternehmen selbst, also der Videospielehersteller Ubisoft? Wie stehen die zu den Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der sexuellen Belästigung gegen ihre Ex-Manager?
Ubisoft hat das auch anerkannt, dass es dieses Problem gibt. Yves Guillemot hat sich in einem internen Video sich dafür entschuldigt, dass in seinem Unternehmen offenbar Dinge nicht so gut gelaufen sind. Und er hat natürlich das gemacht, was viele Spitzenpersönlichkeiten dann tun, nämlich versprochen, irgendwie das alles zu verbessern. So, die Arbeit zu verbessern und die MitarbeiterInnen mehr zu respektieren und ernst zu nehmen. Also er hat das angenommen, dass es dieses Problem offenbar gibt. Er hat nicht sehr konkret gesagt, was das genau ist, aber er hat gesagt, es gibt Probleme bei Ubisoft und wir sorgen jetzt dafür, dass sich alle hier wohlfühlen und dass sich alle gut fühlen. Und Maud Becker will eben vor Gericht verstehen, wie es sein kann, dass der CEO von Ubisoft, Yves Guillemot, der über alles Bescheid weiß, was in diesem Unternehmen passiert, dass der jahrelang nicht gewusst haben soll, dass das an seinem Unternehmen passiert.
Hat Ubisoft-Chef Yves Guillemot mit euch gesprochen?
Nein, Yves Guillemot wollte sich uns gegenüber nicht äußern. Stattdessen hat uns die Presseabteilung von Ubisoft erklärt, das Unternehmen habe interne Schritte eingeleitet, damit sich alle MitarbeiterInnen sicher, wertgeschätzt und respektiert fühlen. Persönliche Konsequenzen für sich hat Guillemot allerdings nicht gezogen.
Auch wenn die Verhandlung vor Gericht jetzt noch nicht angefangen hat, hast du den Eindruck nach eurer Recherche, dass die Klagen und dieser Prozess etwas ändern in der Gaming-Branche oder hat sich vielleicht sogar schon was verändert?
Der Prozess hat erstmal Öffentlichkeit für dieses Problem gesorgt. Mhm. Das ist wichtig. Auch das, was auf Social Media passiert ist, nämlich dass Leute sich dazu geäußert haben, das ist wichtig. In der Videospielindustrie finde ich irgendwie das größte Problem ist eigentlich, nämlich dass diese Industrie so groß und so wichtig ist, also wirklich Milliarden werden da erwirtschaftet. Mhm. Und trotzdem wird sie nicht so ernsthaft, auch, und da ziehe ich auch uns da irgendwie rein, journalistisch begleitet wie andere Industrien. Mhm. Und das kann eigentlich so nicht sein. Also wir müssen eigentlich auch unsere Aufgabe irgendwie auch als Journalisten da noch besser wahrnehmen, finde ich, mhm, auch in diese Industrie zu gucken. Die Videospielindustrie wird oft so als ein bisschen so Kinderindustrie und da werden ja irgendwie Videospiele gemacht, who cares, mhm, irgendwie abgestempelt. Aber dem ist halt eben nicht so. Um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, die Videospielindustrie, die EntwicklerInnen, die dort arbeiten, die brauchen uns. Mhm. Die brauchen JournalistInnen, die davon berichten. Sie brauchen Menschen, die für Öffentlichkeit auch sorgen. Und diese Öffentlichkeit ist wichtig, auch um die Probleme anzugehen. Nämlich zu sagen, hey, dadurch, dass es das gibt, was können wir da machen? Und es gibt sowas wie Gewerkschaften beispielsweise. Und Gewerkschaften entstehen aber nicht, wenn es keine Öffentlichkeit gibt, weil eben sich Unternehmen dagegen wehren. Aber wenn es eine Öffentlichkeit gibt, wird es immer schwieriger, sich dagegen zu wehren. Also sie brauchen Leute, Fürsprecher da draußen, die irgendwie sagen, hey, wir möchten, dass unsere Videospiele unter besseren Bedingungen irgendwie auch entstehen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Prozess stattfindet. Deswegen ist es wichtig, dass da Öffentlichkeit entsteht und deswegen ist auch wichtig, dass die Tagesschau darüber berichtet.
Und die Person, die wir jetzt begleitet haben durch all das, was sie da erlebt hat, ist ja Jules. Wie geht's Jules heute?
Après Ubisoft, j'ai eu beaucoup des crises d'angoisse, en fait, du mal à m'endormir, du mal à me nourrir.
Jules hatte erstmal danach große Schwierigkeiten, irgendwie sich wieder in diesen Alltag einzugliedern. Er hatte häufig Panikattacken, hat er uns erzählt, Schwierigkeiten einzuschlafen, Schwierigkeiten zu essen. Er hat sich dann psychologische Hilfe geholt, psychologische Betreuung, um mit dieser Situation klarzukommen.
Heureusement, j'étais accompagné en fait psychologiquement parce que je pense que
sans ça. Und so wie es jetzt geht ihm schon besser als damals. Nur er ist halt weiterhin verbrannt von dieser Industrie. Er möchte in dieser Industrie nicht mehr arbeiten und hat seitdem keinen Fuß mehr reingesetzt.
Aber er würde eigentlich gerne, oder? Also sieht er das irgendwann mal wieder passieren? Vielleicht, wenn er sicher ist, dass sich da was geändert hat oder dass er einen Arbeitgeber findet, wo sich was geändert hat?
Ich denke schon.
Honnêtement, c'est pas l'envie qui m'en manque.
Also Jules hat uns ja auch erzählt, der hätte wahnsinnig große Lust, wieder in der Videospielindustrie zu arbeiten. Aber eben nicht, solange die Bedingungen sich nicht ändern. Bedingungen, die er selbst mehrfach erlebt hat. Und ich glaube, da muss eine echte Veränderung her, bevor er dann bereit ist, das nochmal zu versuchen.
Keschrau, vielen Dank dir.
Danke dir, Victoria.
Crunch, Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie. So heißt der SWR-Film, den Keschrau Beros zusammen mit Mariska Lief und Patrick Stegemann gemacht hat. Den Link legen wir euch in die Shownotes. Autor der heutigen Folge ist Caspar von Au. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Lukas Waschbüsch. Produktion Jakob Böttner, Viktor Weresch, Regina Stärke und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.